ARD. SWR Kultur. Feature.
Às vezes as pessoas... Eu tô aqui, conversando. Mas tem pessoas olhando ali, pessoas olhando aqui, as pessoas observando o que ela tá falando, o que tá acontecendo.
Manchmal unterhalte ich mich und merke, dass mich jemand beobachtet. Dass jemand versucht zu verstehen, was ich sage.
Para me intimidar, ele colocou a arma dele em cima da mesa para me dar entrevista.
Er legte vor mir seine Waffe auf den Tisch, mich einzuschüchtern.
Eu vi a inscrição PEMERGE, que é Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Auf der Pistole stand Militärpolizei, Staat Rio de Janeiro.
A gente sentia a presença assim na rua.
Wir spüren manchmal ihre Anwesenheit hier in der Straße. Dann parkte ein Wagen mit blinkenden Lichtern, einfach um uns zu drohen.
Dreizehn Kugeln. Gewalt und Korruption in Rio de Janeiro. Feature von Gudrun Fischer.
Percebe ali à direita, aquele rapaz de blusa laranja, ele já é olheiro do tráfico, entendeu?
Siehst du da an der Straßenecke den jungen Mann mit dem orangefarbenen Hemd? Das ist ein Wächter der Drogenmafia. Er meldet, ob sich jemand nähert, ob es Fremde sind oder die Polizei. Er kontrolliert die Straße.
Die Psychologin Lucima Reis zeigt mir Jacaré Pagua, wo sie vor kurzem noch lebte. In den letzten Jahren haben hier gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen kriminellen Gruppen zugenommen. Frühmorgens treffen wir uns in Copacabana und fahren los. Jacaré Pagua ist ein riesiges Gebiet im Westen von Rio de Janeiro mit mehreren Stadtteilen. Das Zentrum von Rio liegt 30 Kilometer entfernt.
Nós estamos na Praça Seca. É bairro que no passado na década de 70 foi muito nobre, bairro.
Wir sind jetzt am Platz Praça Seca. Bis in die 1970er Jahre war das ein edles Viertel. Barone lebten in riesigen Villen. Sie hatten große Ländereien. Von hier aus wurde das Gebiet von Jacaré Pagua besiedelt. Der Club dort war toll. Wer ein Fest machen wollte, mietete den Club. Der Saal im Erdgeschoss war damals sehr schön.
Não gostam. Todos venderam os imóveis e venderam.
Heute ist niemand mehr gerne hier. Viele sind weggezogen. Sie mussten ihre Immobilie zu einem Schleuderpreis verkaufen. Die Preise sind total gesunken, weil es in Jacaré Pagua gefährlich ist. In den Favelas hier müssen die Inhaber kleiner Geschäfte Schutzgeld zahlen. Das ist sehr traurig. Wo bleibt da der Staat?
Seit den 1950er Jahren gibt es in Rio de Janeiro Drogenbanden. Sie haben sich vor allem in sogenannten Favelas, in vernachlässigten Wohngebieten, niedergelassen. Denn dorthin kommt die Polizei selten. Im Gewirr der engen Gassen, auf den steilen Hügeln, tauchen sie unter. Ihr Hauptgeschäftszweig ist neben Drogen der illegale Waffenhandel. Manchmal bestimmen sie auch darüber, wer in der Gemeinschaft leben darf und wer nicht. Der Sohn von Marcia Nubua, Mitarbeiterin einer schwarzen kommunistischen Abgeordneten, wurde vor ein paar Jahren bedroht. Er musste mit seiner Frau und der achtjährigen Tochter wegziehen, weil der Drogenboss seines Viertels ihn nicht ausstehen konnte.
Die Vizinha foi tremendo lá, dá o recado.
Die Nachbarin zitterte, als sie meinem Sohn die Nachricht überbrachte, dass er mit seiner Familie verschwinden muss. Ihr eigener Sohn, der bei der Drogenmafia im Dienst steht, brachte es nicht über sich, die Tür einzutreten.
In den 1980er Jahren bildeten sich in Rio de Janeiro Milizen, um die Drogenbanden aus den armen Stadtteilen zu vertreiben. Mitglieder der illegalen Milizen sind pensionierte oder aktive Polizisten aus der Zivil- und aus der Militärpolizei. Die zivile Polizei ist für die Ermittlung von Straftaten zuständig. Sie vernimmt Zeugen und geht Hinweisen zur Aufklärung von Verbrechen nach. Die Militärpolizei ist auf den Straßen präsent. Sie wird bei Diebstählen oder Schlägereien gerufen und geht gegen Drogenkriminalität in den Favelas vor. Ihre Uniformen ähneln Militäruniformen. Die Dienstwaffe dürfen sie in der Freizeit nicht offen tragen. Die Journalistin Vera Araújo war eine der ersten, die über Milizen schrieb. Sie arbeitet für O Globo, die größte Tageszeitung in Rio. Am Empfang des Verlagshauses holt sie mich ab.
Einmal traf ich einen Mann aus einer Miliz in einer Favela zum Interview. Er legte vor mir seine Waffe auf den Tisch, um mich einzuschüchtern. Auf der stand Militärpolizei, Staat Rio de Janeiro.
War er noch im Dienst?
Ja, er war angestellt bei der Militärpolizei. Ob ich sein Gebiet kennenlernen wolle, fragte er mich. Er zeigte mir die Favela und sagte, ich kenne einen Politiker, der ließ für mich diesen Kanal reinigen. Schau mal, wie sauber er ist. Da kam eine Frau vorbei. Er hielt sie an. Erzähl mal, wie es deinem Enkel geht. Sie sagte, mein Enkel ist aus dem Drogengeschäft ausgestiegen. Jetzt hat er einen guten Job. Beim Weggehen drehte sie sich noch einmal um und sagte zu ihm, ich habe das Schutzgeld noch nicht bezahlt, aber morgen zahle ich es ganz bestimmt. Dem Polizisten war das sehr unangenehm. Er scheuchte sie weg. Geh nach Hause, gleich sprechen wir uns. Sofort beendete er das Interview. Ich wagte es nicht, ihn weiter zu befragen, denn es war schon nach 10 Uhr abends. Ich war allein und er hatte diese Waffe.
Milizen sind in Rio de Janeiro in den letzten 40 Jahren zu mächtigen kriminellen Organisationen herangewachsen. Sie finanzierten sich zunächst mit Schutzgelderpressung. Im Lauf der Zeit forderten sie immer neue Gebühren und übten Gewalt aus. Daraufhin begannen Revierkämpfe zwischen der Drogenmafia und den Milizen. Am meisten leidet darunter die Bevölkerung der armen Stadtteile. Jedes Jahr sterben Dutzende Unbeteiligte bei Schießereien. 2 bis 3 Millionen Menschen leben in Rio de Janeiro in vernachlässigten Vierteln. Das sind zum einen Favelas, aber auch Viertel des sozialen Wohnungsbaus.
Die Löhne der Militärpolizisten sind niedrig, um die 500 Euro. Viele leben selbst in Favelas. Das sind die mit den unteren Dienstgraden. Bei der Militärpolizei heißen sie Soldat oder Sergeant.
Auch Polizisten, die in Rente gehen, sind anfällig dafür, von Milizen rekrutiert zu werden, sagt Ibis Pereira. Er arbeitete 35 Jahre bei der Militärpolizei von Rio de Janeiro. Wir treffen uns in einem Café im Zentrum von Rio.
Esse cotidiano de violência, ele vicia. Essa exposição constante ao medo, à adrenalina.
Der gewaltvolle Polizeialltag macht süchtig. Immer bist du angespannt, stehst unter Adrenalin. Und wenn du in Rente gehst, kannst du nicht mehr ohne diesen Kitzel leben. Ich finde, der Staat müsste sich um die Polizisten, die in Rente gehen, kümmern und schauen, wo sie landen. Milizen galten in Rio de Janeiro anfangs als kleineres Übel, weil sie gegen die Drogenbanden kämpften. Doch irgendwann merkten die Milizen, dass sie durch Ausübung von Gewalt ein Territorium beherrschen konnten, dass sie Macht hatten, dass sie Geschäfte machen konnten. Macht ist eine Brücke zur Welt der Politik. Wenn du Macht über ein bestimmtes Gebiet hast, dann wird dich hier in Brasilien bald jemand aus der Politik aufsuchen. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Mein Name ist Ibis Pereira. Bei der Militärpolizei hatte ich als junger Mann von 19 Jahren eine Zukunftsperspektive mit einem festen Einkommen. Ich erzählte meiner Mutter erst 3 Tage vor Beginn der Ausbildung von meiner Entscheidung. Sie war verzweifelt und weinte, weil Polizist so ein gefährlicher Job ist. Aber dann verstand sie mich. Ich mochte die Arbeit. In Brasilien hatte seit 1964 eine Militärdiktatur geherrscht. Die ersten freien Gouverneurswahlen waren 1982. Ich kam 1983 zur Polizei. Da war Leonel Brizola in Rio de Janeiro Gouverneur. ein Gegner der Diktatur. Ab Mitte der 80er und Anfang der 90er Jahre hat sich im organisierten Verbrechen in Brasilien einiges verändert. Die großen kolumbianischen Kartelle Cali und Medellin bauten den Vertrieb von Drogen in Rio de Janeiro neu auf. Es kam vor allem Kokain ins Land. Auch für den illegalen Waffenhandel wurde Brasilien ein neuer Markt. Als ich in meinem ersten Polizeibataillon begann, nutzten die Banden Waffen, die zur Kriegsführung geeignet sind. Die Einsätze der Polizei gegen den Drogenhandel wurden dann auch militärischer.
Bei ihren Einsätzen gegen Drogenbanden fährt die Militärpolizei heute mit Fahrzeugen, die kleinen Panzern ähneln, in die Favelas. Oft begleitet von Polizeihubschraubern. Sturmgewehre und Granaten kommen zum Einsatz.
Wenn ich einen Einsatz in einer Favela hatte und ein Typ auf der anderen Straßenseite schoss auf mich, war das schrecklich. Ich bin zwar nie getroffen worden, aber viele andere aus meiner Einheit. Dieser Alltag hat Auswirkungen auf die Polizisten. Wir entwickeln eine Art Abwehr gegen die Gewalt. Auch ein Heldenmythos schützt. Er wirkt wie ein Schutzschild. Ich selbst habe mich nie wie ein Held gefühlt, denn ich kam aus einer kirchlichen Jugendgruppe, die sich mit der Befreiungstheologie beschäftigte. Das hat mir geholfen. Denn es gibt bei der Polizei kein Angebot, Gewalterfahrungen zu verarbeiten.
Ligados à teologia da libertação. Isso de alguma maneira me ajudou a superar na ausência de uma institucional.
Wenn ein Polizist sich verändert, zeigt sich das zuerst physisch. Sein Verhalten ändert sich. Seine Sprache wird grob, auch seine Umgangsformen, seine Gesprächsthemen. Er wird brutaler.
Sinal da corrupção é o embrutecimento.
Ein Kollege zum Beispiel war sehr intelligent, sanft, gut erzogen. Während eines Polizeieinsatzes, den er geleitet hatte, verlor er einen Freund. Ich habe den Mann am Tag danach getroffen. Er war total verstört und stand unter Schock. Er nahm ein paar Tage Urlaub und kam als anderer Mensch zurück. Seine Schlussfolgerung war, dass brutale Polizeigewalt die beste Methode gegen das Verbrechen sei. Er meldete sich für Einsätze, bei denen es zu bewaffneten Konfrontationen mit Drogenbanden kommen würde. Im Polizeidienst wurde er zum Verbrecher. Er entführte und erpresste Drogenhändler. Eines Tages wurde er festgenommen, später im Gefängnis ermordet. Ex-Polizisten sind dort verhasst. Zwischen dem Tod seines Freundes und seinem eigenen Tod lagen nur 8 Jahre.
Milizen sind in Rio de Janeiro inzwischen fast genauso verbreitet wie Drogenkartelle. Doch die reguläre Polizei unternimmt sehr viel seltener Einsätze gegen Milizen, also gegen ehemalige Kollegen. Das belegt eine Studie der staatlichen Universität Universidade Federal Fluminense, UFF, aus dem Jahr 2019. Wegen ihrer Verbindungen in die Polizei gelangen Milizen an Informationen über geplante Einsätze und sind gewarnt. Und sie haben Waffen. Im September 2024 wurden in Jacarepaguá 17 Militärpolizisten festgenommen. Sie hatten mit der Miliz an der Praça Seca zusammengearbeitet. Auf einem beschlagnahmten Handy fanden die Ermittler ein Angebot an die Miliz. Granaten für 110 Euro das Stück. Es waren Granaten aus einem Polizeidepot. Das Gebiet, in dem die erste Miliz auftrat, Rio das Pedras in Jacarepaguá, ist mit über 100.000 Bewohnerinnen und Bewohnern die zweitgrößte Favela in Rio de Janeiro.
Jacarepaguá ist groß. Ich zeige dir die Viertel Freguesia, Rio das Pedras, Cidade de Deus.
Lucima Reis ist von Jacarepaguá in die sogenannte Südzone gezogen, wo die berühmten Strände Copacabana, Ipanema und Leblon mit ihren teuren Wolkenkratzern und noblen Hotels sind. Dort ist das Leben sicherer.
Siehst du das große Gebäude? Das Krankenhaus der Marine? Vor kurzem wurde dort eine Marineoffizierin getötet. Querschläger kamen von unten. Die Kugeln durchschlugen ein Fenster und trafen die Frau am Kopf.
In Copacabana gibt es auch Kämpfe zwischen illegalen Gruppen. Heute früh hörte ich hinter meinem Hochhaus Schüsse. Ich bin echt erschrocken.
Denkst du, dich treffen die Schüsse?
Ich habe schon Angst. Manchmal verstecke ich mich hinter dem Kühlschrank.
Die Angst vor Querschlägern ist schlimm. Ich bin so viele Jahre meines Lebens diese Straße dann gefahren. Die meisten Leute von hier arbeiten im Zentrum. Sie fahren jeden Tag rein und raus. Oft ist Stau. Auch die Busse brauchen bis zu 2 Stunden hin und 2 zurück. Oft müssen die Leute im Bus stehen. Erst als diese Schnellstraße gebaut wurde, ist Jacarepaguá gewachsen. Davor war das ein kleiner, ruhiger Stadtteil. Viele Leute wollten in Jacarepaguá wohnen, weil es so friedlich und kühl war, so voller Bäume. Früher wuchsen hier Bananen und Gemüse. Die Luft war gut, es gab Sanatorien. Und noch heute gibt es gute Krankenhäuser. Heute bekriegen sich hier die Milizen und die Drogenkartelle. Die Banden kämpfen untereinander um Einflussgebiete für den Drogenhandel. Die Milizen kassieren bei den Einwohnerinnen und Einwohnern ab. Sie verlangen zum Beispiel, dass du nur bei einer bestimmten Firma Kochgas bestellst oder deinen Internetvertrag abschließt. Den Anbieter darfst du nicht wechseln.
Die Gas- oder Internetanbieter zahlen den Kriminellen eine Provision. In den Favelas von Rio entstanden der Samba, der Funk und viele andere Musikrichtungen. Die Menschen, die dort leben, halten mit ihrer Arbeit die Metropole am Laufen. Sie putzen, passen auf Kinder auf, kochen, servieren, bewachen Gebäude, fahren Taxis und Busse. Sie leben in Favelas, weil dort die Mieten niedriger sind oder weil ihre Eltern und Großeltern ein Häuschen besitzen, auf das sie ein weiteres Stockwerk gebaut haben. Lucimar und ich fahren in die südlichen Gebiete von Jacarepaguá.
Leider haben die Häuser total an Wert verloren, wegen der Gewalt und Unsicherheit. Ganz Jacarepaguá macht diese Entwicklung durch.
In fast jedem Stadtteil von Jacarepaguá gibt es eine eigene Miliz. Auch untereinander kämpfen die Gruppen um Gebiete.
2 Menschen wurden von Angehörigen einer Miliz vor kurzem hier ermordet. Der eine in einem Geschäft für Tierbedarf, der andere am Eingang eines Supermarkts. An einem Ort, wo viel los war, vor aller Augen. Das war ein Horror. Früher ist so etwas in Jacarepaguá nie passiert. Die Milizen verbreiten Angst und Schrecken. Ich bin entsetzt, dass sich ein früher ruhiger Stadtteil in einen verwandelt hat, wo geschossen wird. Weil ich diese Unsicherheit nicht mehr ausgehalten habe, bin ich in die Südzone von Rio gezogen. Mein Vater wohnt immer noch hier, in einem gut bewachten Gebäude im Stadtteil Freguesia. Sobald er einkaufen muss, wird es gefährlich. Wir sind sehr besorgt um ihn und wollen, dass er das Haus verkauft oder vermietet, um irgendwo zu leben, wo es friedlicher ist. Aber in Rio de Janeiro ist es zurzeit überall angespannt. Ich hoffe, wir finden einen ruhigeren Ort für ihn.
Was
2023 gab es in Jacaré-Paguá 281 Todesopfer durch Schusswechsel. 2024 waren es schon 500 Todesopfer. Bei den Kämpfen der Milizen um Territorien geht es um viel Geld. In der Zeitung Extra vom 23.10.2023 las ich, dass der Umsatz der Milizen in Rio de Janeiro rund 100 Millionen Dollar im Jahr beträgt. Vor kurzem habe ich Luyara Franco getroffen, eine Frau, die in der Marais aufgewachsen ist. Marais bedeutet Gezeiten. Das Viertel liegt am Hafen unweit des Zentrums von Rio de Janeiro. Die Marais besteht aus 17 Favelas, die nicht von Milizen, aber von Drogenbanden beherrscht werden. Viele Leute sagen dennoch stolz, ich bin aus der Marais.
Minha mãe começa sendo ativista ali dentro da Maré, inclusive depois de processo de violência.
Meine Mutter Marielle ist in der Marais zur Aktivistin geworden, nachdem eine Freundin von ihr von einem Querschläger getroffen worden war und gestorben ist. In der Marais gab es in letzter Zeit viele Polizeieinsätze gegen Drogenbanden. Leider immer zu Uhrzeiten, wo viele unterwegs sind. Morgens, wenn die Kinder zur Schule und die Erwachsenen zur Arbeit gehen. Eigentlich ist es ein toller Ort mit sehr freundlichen Menschen. Da leben nicht nur Verbrecher. Es gibt soziale Vereine und viel Kultur. Leute mit verschiedenen Religionen leben da.
Sou viúva de Marielle Franco, vereadora que foi brutalmente assassinada num crime político.
Ich bin die Witwe der Stadträtin Marielle Franco, die 2018 im Zentrum von Rio ermordet wurde. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Deswegen bin ich heute selbst Stadträtin und engagiere mich für Menschenrechte. Ich heiße Monica Benicio. Wie Marielle komme ich aus der Favela Marais. Von Beruf bin ich Architektin.
Am 14. März 2018, abends, verließen Marielle Franco, ihr Fahrer und ihre Assistentin Fernanda Chavez die Casa das Pretas, das Haus der schwarzen Frauen. Ein Auto folgte ihnen, das sie wenige Minuten später von der Straße abdrängte. Aus dem Auto wurden 13 Schüsse aus einem Schnellfeuergewehr mit Schalldämpfer abgegeben. Marielle und ihr Fahrer starben sofort. Die Assistentin überlebte. Die Waffe war eine HK-MP5 der deutschen Firma Heckler & Koch. Die Munition, das stand später in den Ermittlungsakten, war aus einem Depot der brasilianischen Bundespolizei gestohlen worden. Der Auftragsmörder und ehemalige Militärpolizist Ronny Lessa war ein Waffennarr, kam später heraus. Die Polizei konfiszierte 117 Schusswaffen bei einem Freund von ihm. Den Mord an Marielle Franco hatte er monatelang vorbereitet, erklärte er im Prozess.
Rio de Janeiro ist ein Versuchslabor für das Verbrechen. Die Milizen versuchen, ihren Machtbereich in die Politik hinein auszuweiten. Es ist ein komplexes Netzwerk.
Milizionäre sitzen im Stadtrat und auch im Landesparlament von Rio de Janeiro. Das brachte eine parlamentarische Untersuchungskommission zu Milizen im Jahr 2008 ans Licht. Beantragt hatte die Untersuchungskommission die kleine linke Partei Sozialismus und Freiheit, kurz PSOE, zu der auch Marielle Franco gehörte und ihre Witwe Monica Benicio. Untersuchungskommissionen haben in Brasilien umfangreiche Ermittlungsbefugnisse. Das Ergebnis der Kommission? 266 Personen konnten namentlich einer Miliz zugeordnet werden. Viele von ihnen waren Polizisten. 6 Stadträte und ein Landrat kooperierten mit Milizen.
Als die Bundespolizei die Namen der Brüder Chiquinho und Domingos Brazão als mögliche Auftraggeber des Mordes präsentierte, war das keine Überraschung für mich. Der Schütze war ein Ex-Militärpolizist. Er hatte eine sehr gute Ausbildung als Scharfschütze in der Polizei erhalten.
Aus einem Ermittlungsbericht der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass Marielle Franco wahrscheinlich ermordet wurde, weil sie und ihre Partei gegen den Gesetzesentwurf Nummer 174 2016 mobil gemacht hatten. Der Entwurf, eingebracht vom inzwischen in Untersuchungshaft sitzenden Stadtrat Chiquinho Brazão, wurde Ende 2017 im Stadtrat mit nur einer Stimme Mehrheit angenommen. Die Erteilung von Baugenehmigungen auf Grundstücken im Westen von Rio sollte erleichtert werden. Marielly Franco und ihre Partei hatten den Verdacht, dass die Brüder Brassau ein persönliches Interesse an der Bebauung einiger Grundstücke hatten und bei Bauprojekten mit der Miliz zusammenarbeiteten. Marielly Franco beriet Frauen in Rio das Petras und warnte sie, Wohnungen zu mieten, die von Milizen gebaut worden waren.
Die Milizen lassen illegale Gebäude in ihre Viertel bauen und kassieren dafür Geld. In Rio das Pedras stürzten zwei Wohnblocks ein, deren Statik nicht den Bauvorschriften entsprochen hatte. Sie waren ohne Genehmigung errichtet worden. Jetzt reißt die Baubehörde solche Gebäude ab, und das ist gut so. Aber die Polizei müsste auch die Firmen durchleuchten, um herauszubekommen, wer hinter den Bauprojekten steckt.
Über 20 Menschen kamen bei den Einstürzen in Rio das Pedras ums Leben. Danach griff die städtische Baubehörde durch. Sie ließ 4.000 illegal errichtete Gebäude im gesamten Stadtgebiet abreißen. Jiquinho und Domingos Brassau stehen zurzeit wegen Mordes an Marielly Franco vor Gericht. Beide waren früher Stadträte in Rio, später Landtagsabgeordnete, Jiquinho sogar Kongressabgeordneter in Brasilia. Das Verfahren gegen die Brüder läuft am obersten Gerichtshof unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 wird das Urteil verkündet.
Einige Mitarbeiterinnen von Marielly wurden nach dem Mord bedroht und mussten ihren Wohnsitz wechseln. Ich selbst wurde von einer Menschenrechtsorganisation beschützt.
Rogeria Peginho war eine enge Freundin und arbeitete im Beraterstab von Marielly Franco.
Nós temos uma companheira que estava grávida, teve aborto devido, a tudo isso. Então,
eine unserer Genossinnen hatte eine Fehlgeburt nach dem Mord. So etwas Tragisches hätten wir uns nie vorstellen können. Ein Glück, dass der Auftragsmörder inzwischen verurteilt ist. Ein Glück auch, dass der Prozess gegen die mutmaßlichen Auftraggeber endlich läuft.
Arley, Anwalt und Mitarbeiter der Pessau, ist Zeuge der Anklage gegen die Brüder Brassau.
In meiner Aussage berichtete ich von einer Begebenheit mit dem damaligen Stadtrat Chiquinho Brasau. Er hatte sich wahnsinnig über Marielly aufgeregt. Sie erklärte mir dann, dass es um den Gesetzesentwurf 174/2016 ging, der den Bau von Wohnungen vereinfachen sollte. Als die Brasau-Brüder vor einem Jahr in Untersuchungshaft kamen, nannten die Ermittlungsbeamten öffentlich meinen Namen, weil ich den Wutanfall von Chiquinho bezeugen konnte. Das war gefährlich für mich. Als das Verfahren eröffnet wurde und ich endlich meine Zeugenaussage vor dem obersten Gerichtshof gemacht hatte, dachte ich, jetzt sei alles gut. Aber dann passierte noch etwas. Ich wurde persönlich bedroht. Ich solle Chiquinho Brasau nicht mehr über den Weg laufen. Nach dieser Drohung kam ich in das Schutzprogramm der Menschenrechtsgruppe Justiça Global. Sie sind immer für mich da. Ich musste eine Zeit lang aus Rio de Janeiro verschwinden.
Tarcísio Mota de Carvalho, sou atualmente deputado federal.
Ich bin Tarcísio Mota, Kongressabgeordneter in Brasília.
Fui candidato eleito a vereador em 2016 e 2020.
Im Oktober 2016 wurde ich gemeinsam mit Marielly zum Stadtrat der Pessau in Rio gewählt. Nach ihrer Ermordung musste ich Schutzmaßnahmen ergreifen. Ich bin umgezogen. Außerdem fahre ich seitdem nur noch gepanzerte Autos.
A minha avaliação, eu acho que eles infiltraram porque precisavam de alguma forma.
Zwei Leute traten im Jahr 2017 in unsere Partei ein, um uns zu bespitzeln. Der Auftragsmörder Ronny Lesser bestätigte die Existenz der Spitzel während des Prozesses gegen ihn. Er gestand, dass noch andere Politiker auf seiner Liste waren. Unser bekanntester Abgeordneter Marcelo Freixo steht seit Jahrzehnten unter Polizeischutz und fährt gepanzerte Wagen. An Freixo heranzukommen, wäre zu schwierig gewesen. Ich stand auch auf der Liste, aber sie entschieden sich für Marielle. Von den eingeschleusten Informanten wussten sie, wie sehr Marielle sich für Gerechtigkeit im Wohnungsbau einsetzte.
Am Ort des Attentats waren fast alle Überwachungskameras ausgeschaltet oder kaputt. Erst die Investigativjournalistin Vera Araújo machte einen Zeugen ausfindig. Von seinem Schlafplatz auf dem Bürgersteig hatte er den Mord auf der anderen Straßenseite beobachtet.
Was haben Sie denn gesehen, fragte ich ihn. Der hat einen Schalldämpfer benutzt. Er hat die Autoscheibe runtergelassen. Ich konnte seinen Arm sehen, wie er mit der Waffe nach draußen zielte. Es ist unglaublich, dass die Polizei diesen Zeugen nicht selbst gefunden hat.
Quando eu e Marielle fomos vereadores, o Brazão, o Chiquinho Brazão também era vereador e o Domingos Brazão.
Als Marielle und ich Stadträte waren, war Chiquinho Brazão auch Stadtrat. Sein Bruder Domingos hatte gerade den Posten am Rechnungshof von Rio bekommen. Vorher war er Landtagsabgeordneter. Die Brazão sind eine bekannte Familie in Rio de Janeiro. Alle wussten, dass sie Verbindungen in Gebiete haben, wo Milizen herrschen. Eine gängige Praxis in Brasilien ist, sich während eines Wahlkampfes die Stimmen in einem Gebiet zu sichern. Auf die Leute wird Druck ausgeübt, einen bestimmten Abgeordneten zu wählen. Andere Kandidaten werden in diesen Stadtteilen daran gehindert, Wahlkampf zu führen. Sie werden bedroht, sobald sie einen Infostand aufbauen.
Ich fahre mit Lucimar nach Rio das Pedras. Der Stadtteil liegt in einer Ebene. Dort gibt es Lagunen mit Krokodilen, auf Portugiesisch Jacaré. Daher der Name Jacaré Paguá, für die Region, in der mehr als eine halbe Million Menschen leben. Rio das Pedras ist ein Meer aus 4- bis 5-stöckigen unverputzten Wohnblocks, dicht an dicht gebaut. Dazwischen enge Straßen.
Aqui, ó. Você tem uma antiga casa. Você pode ter certeza que essas pessoas aqui são constantemente assediadas.
Schau mal. Hier steht noch eines der alten Häuschen. Wahrscheinlich werden die Leute, die da wohnen, aufgefordert zu verkaufen. Ich hatte eine Putzfrau, die besaß so ein Häuschen. Sie erzählte, dass jeden Tag ein Typ an ihrer Tür auf sie wartete und sie fragte, wann sie verkauft. Das war ein Mann der Miliz. Er ließ nicht locker. Wo sind deine Eigentumspapiere? Verkauf mir dein Dach. Die Leute werden gezwungen zu verkaufen.
Hat er sie bedroht?
Stell dir vor, immer wenn du von der Arbeit kommst, steht jemand vor deiner Haustür. Du willst nicht verkaufen. Aber er sagt, du musst. Alle hier in der Gegend haben es schon getan. Ihre Nachbarin sagte zu ihr, verkaufe, die werden langsam sauer. Da hat sie ihr Flachdach verkauft.
Haben sie gebaut?
Die Leute der Miliz ließen einige Stockwerke auf das Flachdach setzen. Zwar durfte sie ihre alte Wohnung im Erdgeschoss behalten und bekam eine kleine Einzimmerwohnung oben. Aber sonst zahlten sie ihr nichts. Sie vermietet bis heute die kleine Wohnung oben. Sie konnte das Geld gut gebrauchen, denn sie war von ihrem Mann getrennt und zog 3 Kinder alleine groß. Sie sagte mir, viel lieber wäre es mir gewesen, dass irgendwann meine Kinder ein Stockwerk auf mein Haus setzen. Aber ich wurde zum Verkauf gezwungen.
nós todos ficamos com tudo muito em suspenso. Tudo era muito suspeito, tudo era muito preocupante.
Der Mord an Marielle Franco war ein sehr gut geplantes Verbrechen. Uns war klar, dass das kein kleiner Ganove war. Dass es eine Verbindung zu mächtigen Leuten gab, so sorgfältig wie alles vorbereitet war.
Ich stehe in der Rua dos Invalidos, wo sich die Casa das Pretas, das Haus der schwarzen Frauen, befindet. Hier hat Marielle Franco ihre letzten Stunden verbracht. In der Nähe findet eine Kundgebung statt. Edmeire Exaltasau, die Leiterin der Casa das Pretas, hat mich eingeladen. Die Flügelfenster zur Straße sind weit geöffnet. Ein großer Ventilator dreht sich. Marielle Franco gab hier an ihrem Todestag einen Workshop zum Thema Rassismus.
O assédio da imprensa foi muito grande. Todo mundo queria ver aqui, filmar, ver o último lugar que a Marielle esteve.
Nach dem Mord an Marielle belagerte uns die Presse. Alle wollten in der Casa das Pretas filmen und den Ort sehen, wo Marielle ihre letzten Stunden verbracht hatte. Für uns war das sehr aufreibend.
Dass Edmeire mich empfangen hat, mag daran liegen, dass Zeit vergangen ist und dass ich fließend Portugiesisch spreche. Ich bin in Brasilien aufgewachsen und lebe zeitweise in Rio. Der Mord an der Stadträtin Marielle Franco hat mich sehr schockiert und beschäftigt mich auch 7 Jahre später. Auf einmal möchte Edmeire, dass ich das Mikrofon ausschalte. Dann erzählt sie vom Tag nach dem Mord. Militärpolizisten stürmten die Casa das Pretas. Schnellfeuerwaffen im Anschlag. Sie legten keinen Durchsuchungsbeschluss vor, sondern verlangten die Personalien aller Mitarbeiterinnen. Dann durchsuchten sie die Räume. Ohne Erklärung. Edmeire glaubt, dass die Militärpolizisten mit dem Mord zu tun hatten und sehen wollten, ob es kompromittierende Videoaufnahmen gibt. Sie fanden keine Kameras und gingen wieder.
O Brasil sempre foi país muito violento. Mas é uma prática comum no Brasil.
Brasilien war schon immer ein gewalttätiges Land. Es ist üblich, die dich stören, umbringen zu lassen. Weil der Fall Marielle so hohe Wellen schlug, wurden die Auftraggeber des Mordes nervös, denke ich. Wir spüren immer noch ihre Anwesenheit hier in der Straße. Manchmal parkte ein Wagen mit blinkenden Lichtern, einfach um uns zu drohen.
Nachdenklich steige ich die Treppe hinab und öffne die Tür zur Straße. Vor mir steht ein junger Mann, sein Handy direkt auf mich gerichtet. Ich erschrecke. Der Mann murmelt etwas und geht nach rechts. Ich gehe nach links. Mir ist flau. Was war das gerade? Hat der Mann ein Foto von mir gemacht? Ist er nur ein Passant, der zufällig vor der Tür stand? Vorsichtig schaue ich mich um. Niemand folgt mir. Übertreibe ich? Langsam gehe ich die breite Avenida entlang. Eigentlich wollte ich hier einen Bus nach Hause nehmen, aber ich gehe ziellos im Zentrum umher, kaufe etwas in einer Drogerie, gehe in ein Museum. Niemand soll mir folgen. Niemand soll wissen, wo ich wohne. Nach 2 Stunden nehme ich die Metro nach Hause. In der Presse wird immer wieder von Leichenfunden am Rand von Stadtteilen berichtet, in denen Milizen das Sagen haben. In der Tageszeitung Odia hatte ich von der Entführung und Folter einer Journalistin, eines Fotografen und eines Fahrers in der Favela Batang im Jahr 2008 gelesen. Dieses Verbrechen war damals der Anlass für die Parlamentarische Untersuchungskommission zu Milizen. 2024 wurden nicht nur die Brüder Brassau verhaftet, in Untersuchungshaft kam auch Rivaldo Barbosa. Er war 2018, als Marielle Franco ermordet wurde, Polizeichef von Rio de Janeiro. Ihm wird vorgeworfen, den Mord mit geplant zu haben.
Logo depois do assassinato dela, inclusive, o Rivaldo é a primeira primeira autoridade, né, que recebe a família.
Gleich nach dem Attentat hat uns der Polizeichef Rivaldo Barbosa in seinem Büro empfangen. Mich, Marielles Witwe, ihre Mutter, ihren Vater und ihre Tochter. Auch die Familie ihres Fahrers Anderson war da. Der Polizeichef sagte uns, es hätte für ihn oberste Priorität, in diesem Mord zu ermitteln.
Bevor Rivaldo Barbosa Polizeichef wurde, war er lange Chef der Mordkommission. Marielle arbeitete manchmal mit ihm zusammen, weil sie in der Menschenrechtskommission saß. Ihre Mutter, Donna Marinetti, sagte, ich habe für ihn in meinem Haus Kaffee gekocht, weil ich dachte, er würde die Auftraggeber für den Mord an meiner Tochter finden. Also, wir wundern uns nicht, wenn es Komplizen der Miliz in der Polizei gibt. Denn die Miliz hat ihre Fühler überall. Sie hat ihre Kontakte im Staatsapparat, in den Landesregierungen. Aber dass gerade Rivaldo Barbosa einer der Auftraggeber für den Mord sein könnte, hat uns sehr bestürzt.
Rivaldo Barbosa steht gemeinsam mit den Brüdern Brassao vor Gericht.
Die Staatsanwältinnen Simone Sibilio und Letizia Emily Petris zogen sich 2021, drei Jahre nach dem Mord, aus dem Fall zurück. Sie gaben zu verstehen, dass es Einflussnahmen gab, dass sie unter direktem und indirektem politischen Druck stehen. Das behindere ihre Arbeit, sagten sie. Die beiden Frauen haben ihre Ermittlungen sehr ernst genommen.
Immerhin gelang den Staatsanwältinnen Sibilio und Petris ein wichtiger Schlag. Sie brachten 2019, ein Jahr nach dem Attentat auf Marielle Franco, den Auftragsmörder Ronny Lessa und seinen Fahrer, beide Ex-Polizisten, ins Gefängnis. Die beiden gestanden und wurden im Oktober 2024 zu 78 und 59 Jahren Haft verurteilt. Doch die Ermittlungen zu den Auftraggebern nahmen erst wieder Fahrt auf, als Präsident Lula da Silva 2023 den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro ablöste. Bis 1960 war Rio de Janeiro die Hauptstadt ganz Brasiliens, heute nur noch des Bundeslandes Rio de Janeiro. Der Landtag befindet sich in einem 25-stöckigen Hochhaus im Zentrum. Im Café im obersten Stockwerk treffe ich Marcia Noboa. Sie ist Mitarbeiterin einer schwarzen kommunistischen Abgeordneten, der ersten Transfrau im Landtag. Marcia ist aufgewühlt, wenn sie von Marielle spricht. Ihr Büro grenzt an das des Landtagsabgeordneten Pedro Brassao.
Die Familie Brassao ist groß. Zwei Brüder sitzen ja in Untersuchungshaft. Aber es gibt noch einen Bruder. Er ist Landtagsabgeordneter. Die Familie weiß genau, was im Landtag geschieht. Manchmal unterhalte ich mich und merke, dass jemand mich beobachtet, dass jemand versucht zu verstehen, was ich sage und plane.
Der Mörder Ronny Lessa sagte vor Gericht aus, Polizeichef Rivaldo Barbosa habe den Brüdern Brassao versprochen, die Ermittlungen zu behindern, damit niemand verhaftet würde. Aber das klappte nicht, sagt Orlando Zaccone, ehemaliger Polizist der Zivilpolizei und Jurist.
Ronny Lessa fazia parte de negócio chamado Escritório do Crime.
Ronny Lessa gehörte zum Büro des Verbrechens. So nannte sich ein Ring von Auftragsmördern. Chef dieses Netzwerks war der Killer Adriano Nóbrega. Seine Frau und seine Schwiegermutter waren Angestellte im Büro des Abgeordneten Flávio Bolsonaro, einem Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Adriano wurde umgebracht, bevor er aussagen konnte. Er und Ronny Lessa kannten sich.
O Escritório do Crime ele vai se fortalecendo também como prestador de serviços.
Das Büro des Verbrechens wurde in Rio de Janeiro immer mächtiger. Oft ging es Streitigkeiten im illegalen Glücksspielgeschäft. Auch darin ist die Polizei verwickelt. Aber diese Auftragsmörder arbeiten für alle illegalen Gruppen in Rio. Für die Glücksspielmafia, die Drogenbanden und die Milizen. Die illegalen Gruppen kämpfen untereinander um Reviere.
Polícia, contravenção, tá todo mundo misturado nesse jogo da divisão do território.
Für die Politikerin Marielle Franco war die Gewalt in Rio de Janeiro ein wichtiges Thema. Die Milizen beherrschen Stadtviertel, in denen ca. 1,7 Millionen Menschen leben. Ihre Einflussgebiete werden immer größer. Doch seit dem Mord an Marielle ist das Bewusstsein für Milizen gewachsen. Auf den Demonstrationen zum Internationalen Frauentag am 8. März wird überall im Land der Name Marielle Franco skandiert. Seit ihrer Ermordung wurden mehrere schwarze Frauen in den Stadtrat und Landtag von Rio de Janeiro gewählt.
Então você tem a Renata Souza, que era assessora dela, estava até aqui no dia também.
Renata Sosa war Marielles Assistentin. Monica Benicio, ihre Witwe, bekam sehr viele Stimmen. Das waren bestimmt auch Stimmen des Protests und der Empörung.
Me parece que é um voto assim de protesto e de indignação.
Außerdem gibt es Tainá de Paola, auch eine frühere Assistentin von Marielle, und Monica Cunha. Marielles Schwester ist von Präsident Lula zur Ministerin für die Gleichstellung aller Ethnien ernannt worden.
Obwohl Marielle, ihre Frau, ermordet wurde, beansprucht Monica Benicio keinen Polizeischutz. Wenn mich jemand umbringen will, kann ich es nicht verhindern. Ich will mir nicht ständig Sorgen um meine Sicherheit machen, sagt sie.
Der Stadtrat ist eine gefährliche Umgebung für Frauen und schwarze Menschen. Vor allem für uns Lesbische, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen. Hier sind vor allem die mächtigen Brasiliens vertreten. Weiße, alte, reiche, konservative Männer. Es ist sehr schwer, gegen sie zu bestehen. Jede Person, die ihren Regeln nicht gehorcht, kann angegriffen werden. Ein großer Erfolg bei der letzten Kommunalwahl war, dass ich wiedergewählt wurde, aber die Familie Brasão einen Machtverlust erlitt. Niemand aus dem Clan bekam genug Stimmen für einen Sitz im Stadtrat. An jedem 14. März, dem Tag des Attentats, halten wir eine kleine Gedenkfeier vor der Statue von Marielle ab.
Die Statue, die im Zentrum von Rio steht, zeigt Marielle Franco mit erhobener Faust. Auf der Gedenkfeier 2025 sprechen zuerst die Mutter, der Vater, die Schwester und die Tochter. Dann Mitglieder der Partei PSOL, Renata Sousa und Monica Cunha. Während der Abgeordnete Tarcísio Motta spricht, entsteht ein Tumult. Fünf schwarz gekleidete junge Männer versuchen, sich ihm zu nähern. Sie filmen mit ihren Handys. Security-Leute halten sie auf Abstand. Daraufhin schimpfen und provozieren sie. Fast kommt es zu einer Schlägerei. Später erfahre ich von Mitarbeitenden der PSOL, dass Provokationen die Methode dieser Schwarzgekleideten sind. Sie gehören zum Movimento Brasil Livre, Bewegung Freies Brasilien, einer kleinen, extrem rechten Gruppe, deren Mitglieder Bolsonaro, Putin, Trump und Elon Musk verehren.
Für mich, na luta por justiça, era entender que a verdadeira justiça por Marielle seria a gente construir Rio de Janeiro onde Marielles não fossem assassinadas, não estivessem em risco.
Ich will, dass der Kampf Gerechtigkeit für Marielle dazu führt, dass in Rio de Janeiro nie wieder ein Mensch wie sie ermordet wird.
13 Kugeln. Gewalt und Korruption in Rio de Janeiro. Ein Feature von Gudrun Fischer. Es sprachen Katharina Hauter, Susanne Heidenreich, Udo Rau und Lisa Wildmann. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Sabine Klunzinger. Regie Felicitas Ott. Redaktion Karin Hutzler. Produktion Südwestrundfunk 2025.